Hallo und herzlich willkommen bei Teil 2 unserer großen Verhütungsfolge.
Verhütungsshow.
Heute mit Toya Diebel. Wie verhütet Toya? Ich glaube gar nicht, denn sie ist schwanger.
Das ist mein Verhütungsmittel.
Im Moment ist die Schwangerschaft ein Verhütungsmittel.
Ja. Ja, und das ist bombensicher.
Und mit mir. Hi.
Ja, und du? Ah, wissen wir ja.
Wissen wir ja. Also ich werde auf jeden Fall die nächsten Monate noch berichten, ob das funktioniert hat mit meinen ganzen Methoden, die ich so anwende.
Leila verhütet mit Risiko.
Mit Risiko. Nein, ich habe ja gesagt, ich will diese Basal...
Klaus und Nagi.
Nein, also klar, Kalender mache ich eh immer. Mache ich schon immer, weil ich einfach den Kalender habe und meinen Zyklus beobachte.
Ja.
Aber ich will jetzt auf jeden Fall mal so einmal am Tag mir so ein Thermometer unten reinhauen und das auch noch mit meinem Zervixschleim beobachten.
Also ich fände ja gut, dass wenn du jetzt in jeder Folge, jeden Montag, wenn wir wissen könnten, wie so deine Temperatur da unten ist. Ja? Einfach damit wir auch ein bisschen eingebunden sind.
Oder ich sag einfach, ja, aber dann muss ich mir ja vor dir ein Thermometer, ich weiß nicht, ob das unsere Freundschaft schon hergibt.
Aber kannst du das nicht aufschreiben und dann so montags immer uns mitteilen, so also?
Heute 37,5.
Fände ich gut. Okay. Ist es unten eigentlich wärmer, als wenn ich mir das jetzt in meinen Ohren messe oder so?
Ja. Hey, du hast doch ein Kind. Wo steckst du die Thermometer
rein? Bei dir sind bestimmt so 44 Grad oder so.
Also, ja, das wäre jetzt echt nicht nötig gewesen.
Bei mir ist es so wie bei Game of Thrones, so wenn du Winter is coming. Ja. Bei mir, wenn du das Thermometer so reinsteckst, dann friert das einfach ein.
Ich glaube, das wird einfach so wieder rausgeschoben.
Ja, durch so einen Eiszapfen, der dann so rauskommt. Ja, bei mir bist du Stickstoff, weißt wenn du kannst bei mir einfach. Ich bin wie so ein Stickstofftopf.
Oh, super.
Deswegen habe ich auch keinen Sex mehr, weil der Penis meines Freundes noch zerbrechen würde danach.
Ja. Gibt bestimmt auch eine Fetisch zu.
Ja, wir sprechen eigentlich über Verhütung und wir haben in der letzten Folge schon wahnsinnig viel kennengelernt für alle, die letzte Folge nicht gehört haben. Wir haben viel über Spiralen gesprochen, über Stäbchen, über Diaphragmas, über Diaphragmantis, über alles Mögliche, was mit Hormonen zu tun hat. Und wenn ihr das nicht gehört habt, dann tut das bitte. Einfach weil es wichtig, interessant ist und weil es einfach gut ist. Jetzt als Anschlussfolge. So. Und wir wollen aber jetzt ein bisschen die Männer mit einbeziehen, denn auch als Mann, ich weiß, es ist manchmal ein bisschen schwierig vorzustellen, kann man einen Teil dazu beitragen, dass Frauen nicht schwanger werden. Auch das geht.
Nicht ungewollt schwanger werden, muss man dazu sagen.
Und auch vor allem nicht ungewollt schwanger werden. Und wie dieser Teil aussehen könnte, was man da tun kann, außer einen Euro dazugeben, das wird uns hoffentlich Leila erzählen. Weil ihr wisst ja, dass Leila ein Subunternehmen hat.
Das Vasektomobil.
Mittlerweile schon das in Berlin schon das siebte Fahrzeug. Also wenn ihr ein Franchise-Unternehmen haben möchtet, dann könnt ihr euch jetzt bewerben bei Leila.
Ihr liebt Autofahren, ihr liebt Unfruchtbarkeit, dann könnt ihr jetzt eure zwei Leidenschaften zusammenlegen für euren neuen Job bei dem Vasektomobil.
Was geil, ey. Ich möchte aber auch, dass auf diesen Autos so dein Gesicht drauf ist, so durchgebrandet.
Mit so einem Daumen oben. Ja. Oder nein, ich mache das Peace-Zeichen.
Aber du hast auch musst aber eine Schere in der Hand haben.
Ja, das überlege ich mir nochmal, aber ich finde diese Vasektomobilnummer auf jeden Fall ganz geil.
Diese ganzen Coachings, die es gibt?
Ja. Ich mache ein
Vasektomie. Auch gebrandet.
Ja, Vasektomie.
Gibt's auch noch nicht. Gibt's auch noch nicht.
Wow, das klang gerade so komisch. Ja, also ich habe ja in der vorletzten Folge habe ich schon sehr viel über Vasektomien gesprochen. Ich finde sie mega geil, weil sie nicht mich betreffen. Das ist eins der wenigen Verhütungsmittel, die nicht für Frauen gemacht sind. Also deswegen finde ich das halt super geil, dass Männer überhaupt die Möglichkeit haben, da mitzuwirken. Es ist aber natürlich ein langfristiger Eingriff und man sollte ihn nicht machen, wenn man das Gefühl hat, vielleicht in 5 Jahren nochmal doch ein Kind haben zu wollen. Deswegen wird das halt eher für Menschen empfohlen, die halt über 30 sind, die schon Kinder haben, wo die Familienplanung abgeschlossen ist. Und ich habe jetzt auch gelesen, dass es so ein paar Ausschusssachen gibt, wo Leute, zum Beispiel frisch nach einer Trennung oder so, wird aus einem eher abgesprochen, dass man da gerade sinnvoll Entscheidungen treffen kann, was man halt so oder so sehen kann. Es ist klar natürlich, dass man die Leute auch so ein bisschen vor sich selbst schützen will. Ich bin aber dafür immer, dass man die Leute als mündig einstuft und dass es einfach deren Problem ist dann, wenn das aus einer Emotion heraus passiert ist und sie das nicht irgendwie langfristig planen konnten. Aber ich habe schon sehr viel darüber gesprochen, wie das gemacht wird. Das ist halt ein minimalinvasiver Eingriff, der wirklich ambulant stattfindet. Der kann innerhalb von 15 Minuten abgehakt sein, 15 bis 30 Minuten. Und man macht dann nur zwei kleine Schnitte rechts und links in den Hodensack und holt die Samenleiter raus. Man kann den Hodensack aber auch reißen. Es hat also Vor- und Nachteile. Und die Samenleiter werden halt durchtrennt. Und da gibt es verschiedene Methoden, die man machen kann, um sicherzugehen, dass die Samenleiter nicht wieder zusammenwachsen heimlich. Das kann passieren tatsächlich. Ne? Die können sich wiederfinden. Deswegen sind gefühlt, hat ja jeder Urologe und jede Urologin so die eigenen Techniken, die da so gemacht werden. Aber es werden voll oft so zwei Sachen gemacht. Also nicht nur durchtrennt, sondern auch umgelegt und gelötet und so weiter. Also
warum kann man das denn nicht einfach abknipsen?
Gibt's auch. Also man kann das auch so mit so kleinen, wie nennt man das? Klammern. Mit so Klammern machen. Ja. Aber ich glaube, nur Klammern sind dann wieder eine höhere Wahrscheinlichkeit, dass die sich wiederfinden mit der Zeit. Aber weil das ist ja sowas, du guckst ja nicht jedes Jahr dann, ob das noch alles richtig liegt. Du merkst es ja dann erst, wenn du irgendwie deine Partnerin geschwängert hast.
Aber ich stelle mir das so gerade vor, also muss man bei einer Vasektomie, die ist ja auch irre, also man kann die ja, wie soll man sagen, rückgängig machen eventuell. Das geht ja, glaube ich. Aber wieso kann man die nicht einfach so abknipsen? Weißt du, wie so ein Schlauch, wo man einfach mal so eine Klammer reinmacht und sagt, so, jetzt möchte ich mal, dass keine Spermien mehr durchkommen und wenn ich wieder Bock habe, dann mache ich es wieder auf. Wie so ein Schalter.
Ja, Schalter. Dazu kommen wir vielleicht auch noch. Ich bin keine Medizinerin, deswegen fällt mir das ein bisschen schwer, das gerade zu beantworten, muss ich ehrlich sagen. Ich habe aber jetzt einfach in den ganzen Berichten, die ich mir durchgelesen habe, immer wieder gelesen, dass halt versucht wird, das so weit wie es geht zu verhindern, dass die beiden Samenstränge oder die beiden Enden von den Samensträngen sich halt irgendwie wiederfinden.
Die wollen das unbedingt. Weil
das kann halt echt passieren, dass das halt zustande kommt. Und deshalb wird halt nicht nur das irgendwie geklammert, sondern auch gelötet und so weiter. Also es gibt da verschiedene Taktiken, verschiedene Praktiken und ihr solltet euch einfach einen Arzt oder eine Ärztin aussuchen, die halt sich sehr gut damit auskennen, die nicht nur einmal im Monat einen OP-Tag haben, sondern vielleicht das auch hauptberuflich machen. Und da könnt ihr auf jeden Fall sicher gehen, dass die dann das gute Wissen darüber haben und euch da sehr gut informieren könnt. Euch da sehr gut informieren können. Krass. Aber eine Sache würde ich gerne sagen, die ich halt bis jetzt noch nicht gesagt habe. Es gibt auch ein Risiko für Nebenwirkungen bei der Vasektomie. Und das ist halt auch kein kleines Risiko, weil wenn es passiert, ist es richtig unangenehm. Es kann zu chronischen Schmerzen kommen in den Hoden. Ja, also es kann da irgendwie so eine Art Druck entstehen. Also man muss sich das so vorstellen, dass man trotzdem Spermien produziert. Die werden aber einfach vom Körper absorbiert und also theoretisch ist da nicht, also es ist nicht so, wie man sich das irgendwie vielleicht vorstellt, dass einfach Spermien produziert werden und dann wird der Hodensack immer größer oder so, das nicht. Aber dadurch, dass es halt nie irgendwie so zu so einem Druckablass kommt, kann es sein, dass es damit was zu tun hat. Aber es wird immer noch so ein bisschen geforscht und es wurde bis jetzt noch nicht so rausgefunden, wie man das dann beheben kann, ohne dass man die Vasektomie rückgängig macht.
Okay.
Und dieses Vasektomie rückgängig machen, das ist sehr kompliziert, ist ein großer Eingriff mit Vollnarkose. Also es ist nicht so ein kleiner ambulanter Schnippschnapp, sondern das ist tatsächlich dann eine richtige OP.
Okay. Was ganz komisch ist, wo ich mich gerade dabei ertappe, dass ich so ein Gefühl von Mitleid habe. Also sowas wie, mein Freund müsste das aber nicht machen und das ist mir irgendwie zu krass und dann irgendwie was umschnappen und abknipsen und so. Und auf der anderen Seite denke ich mir, ich stopf da 10 Jahre irgendwelche Scheißhormone in mich rein, hab krasse Veränderungen gehabt meiner Haut, meines Gewichts, meiner Stimmung. Ich hatte keine Libido mehr. Ich habe meiner Meinung nach auch meine depressiven Anbahnungen durch die Pille bekommen und habe dann aber Mitleid mit einem Mann, der das Risiko einem eventuellen Druckgefühls bei einer Vasektomie haben kann. Da sieht man halt, dass man da irgendwie noch ganz schön ich will da nicht kleinreden, ne? Diesen Eingriff der Vasektomie. Ich find's wirklich krass. Aber ich merke, wie ich selber so mir denke, ach nee, komm, das ist doch viel zu crazy, ich schluck lieber 10 Jahre Hormone und mach mir Kupferaccessoires in die Gebärmutter und Stäbchen lasse ich mir reinschneiden, Diaphragmen in meinen Gebärmutterhals reinzwicken. Krass eigentlich.
Ja, es ist krass. Ich kann ja auch mal kurz sagen, wie häufig das ist.
Dass es bei Männern passiert.
Mhm. Also die Angaben dazu variieren krass. Also zwischen 1 und 14%. Aha. Also zwischen 1 und 14% der Männer, die sich einer Vasektomie unterziehen, kann das halt, da kann das eintreten, dass sie halt so chronische Schmerzen haben. Und das ist halt, also 14% ist schon echt viel, 1% ist halt sehr wenig, ne? Also das ist halt so ein bisschen schwierig einzuschätzen. Also ich kann sagen, wir von Vasektomobil haben bis jetzt noch keinen Menschen gehabt, der chronische Schmerzen nach seiner Vasektomie hatte. Aber ja, sie soll es auf jeden Fall geben, ne? Und also man weiß ja, wenn das eintritt, man kann es wieder rückgängig machen und dann sind die Schmerzen im besten Fall weg. Aber es ist natürlich ein großer Eingriff dann, der da stattfindet.
Okay.
Es gibt aber auch eine langfristige Sterilisation der Frau auch. Die wollte ich jetzt auch nicht außer Acht lassen.
Ja.
Die ist viel komplizierter als die Vasektomie beim Mann. Weil natürlich die Geschlechtsorgane der Frau oder die Fortpflanzungsorgane der Frau innen liegen. Und nicht wie beim Mann einfach nach außen.
Ja.
Im Hoden. Genau, da werden auch drei kleine Schnitte gemacht. Unten überm Schambein 2, rechts und links.
Mhm.
Und einer durch den Bauchnabel.
Aha.
Und das kann zwar auch rückgängig gemacht werden, also es funktioniert ähnlich wie beim Mann, dass da werden die Eileiter durchtrennt.
Aha.
Und werden so präpariert, dass sie nicht mehr zusammenwachsen. Aber ja, das mit dem rückgängig machen, das ist noch so ein bisschen unklar, wie die Erfolgsrate da ist. Bei einer Vasektomie ist die relativ hoch, wenn man dann doch nochmal in eine andere Lebenssituation kommt und merkt, man hat da irgendwie einen Fehler gemacht. Kann man das bei der Frau wirklich sehr schlecht rückgängig machen.
Okay.
Und das Problem ist auch, dass ich dachte immer, dass man so Hormonschwankungen hätte, weil man halt die Eileiter durchtrennt.
Mhm.
Aber die Hormonschwankungen kommen oft davon, dass man bei der OP, bei dem Eingriff andere Organe, die halt auch für den Hormonhaushalt zuständig sind. Und dadurch kann es halt sein, dass man so den Hormonhaushalt komplett durcheinander bringt und dann eben vielleicht auch so Wechseljahre-Symptome haben kann. Aber es liegt nicht an der Sterilisation an sich, sondern an dem Vorgang der Operation.
Okay. Aber man kann auch Männer sterilisieren. Oder heißt das anders? Heißt dann Kastration, wie bei einem Hund?
Das heißt einfach Vasektomie. Kastration ist, wenn man die Hoden entfernt, ne? Das darf man nicht verwechseln.
Ja, aber das ist ja dann sicher. Also ich meine,
es gibt auch eine chemische Kastration. Das wird auch manchmal durchgeführt.
Bei Menschen, Männern auch?
Mhm. Also, da habe ich mich jetzt zu nicht informiert, weil ich das jetzt nicht so als Verhütungsmittel gesehen habe.
Nee, das ist ja sehr endgültig. Die Sterilisation der Frau ja letzten Endes auch.
Und auch die Vasektomie soll natürlich endgültig sein. Also, wenn ihr euch zu eurer Urologin oder eurem Urologen begebt und fragt, und wann kann man das dann wieder rückgängig machen und so, dann werden die gleich sagen, ja, geh nach Hause und überleg nochmal, ne?
Ja, ja.
Also, man sollte sich da schon sehr sicher sein, weil eben auch die Wahrscheinlichkeit da ist, dass man das halt nicht mehr rückgängig machen kann, ne?
Ja.
Ja, aber das sind so die zwei endgültigen Sachen bei Mann und Frau. Ich glaube, eine Kastration wird eher nicht vorgenommen beim Mann. Also das ist aber der Unterschied zwischen Sterilisation und
Kastration. Aber wenn ihr euch das mal vorstellen wollt bei jemandem, den ihr wirklich hasst, dann ist das schon okay. It's all in your head. Ich würde gerne einfach über das gängigste Mittel sprechen. Das ist eigentlich der einfachste Weg von allem und super safe, wenn man es richtig anwendet, das Kondom.
Ja, Kondome. Man glaubt es kaum.
Preach!
Das ist die erste Verhütungsmethode, die wir ansprechen, die auch zusätzlich noch vor Geschlechtskrankheiten schützt. Alles andere, was wir bisher besprochen haben, auch in der letzten Folge, war eher so Empfängnisverhütung. Kondom ist halt mega geil, weil es vor super vielen Krankheiten schützt und vor Befruchtung der Eizelle. Die gibt's aus Latex.
Mhm.
Dann darf man aber keine ölhaltigen Gleitgele verwenden oder Mittel. Massageöle geht halt nicht, weil sonst wird's brüchig.
Mhm.
Und das ist halt auch so der größte Nachteil vom Kondom. Es kann halt reißen, wenn man es falsch anwendet. Im besten Fall sollte es nicht reißen. Aber man muss halt krass darauf achten. Ich habe das auch echt in meinem Leben so oft gesehen, dass Männer sich ein Kondom angezogen haben, einfach so das in zwei Hände genommen haben und es einfach drüber gestülpt haben. Ich denke mir so, hä? Aber das ist doch, ich meine, das ist schon eins der wenigsten Verhütungsmittel für Männer. Da musst du doch wissen, wie man das anwendet. Ne? Man muss immer oben dieses Reservoir zuhalten, bevor man das ausrollt, wenn man sonst immer oben ein bisschen Luft drin hat.
Aha.
Und dann ist es eben auch, also kann es noch eher reißen, als wenn man es halt nicht macht. So. Und wenn ein Kondom reißt, ist es halt wirklich echt scheiße. Ist mir auch schon mehrmals passiert in meinem Leben. Ist dir das schon mal passiert?
Ja.
Ja. Ja. Das ist echt, also gerade auch, weil ich finde, Kondom ist halt auch so ein Tötungsmittel, was man vielleicht außerhalb von Beziehungen verwendet. Und dann ist es natürlich noch dramatischer, wenn das Kondom reißt. So mit Gang zur, also jetzt ja nicht mehr zur Apotheke dann inzwischen mit für Pille danach und vielleicht auch Bedenken.
Wie reißt das denn eigentlich? Durch was? Einmal, wenn man zum Beispiel oben den Zipfel nicht zugehalten hat und man da ist noch Luft drin.
Dann sitzt es natürlich nicht richtig und dann ist es halt natürlich, also kann es einfacher kaputt gehen, weil es muss ja komplett anliegen am Penis, ne? Ja, also bei mir ist es, glaube ich, öfter mal schon gerissen, weil ich entweder zu trocken war.
Ach, daran kann es auch liegen.
Ja, weil dann bleibt es ja natürlich am Vaginalgang so ein bisschen hängen.
Ja.
Und wenn der Typ dann so richtig so durchstößt, so durchschreddert, dann ja, ist halt Kacke, ne?
Ja, oder man muss mal mit Kind beim Namen nennen. Okay, Kinder lassen wir jetzt hier raus. Man muss das Ding auch mal beim Namen nennen, dass wenn man sehr wilden Sex hat und sehr oft die Stellung wechselt, dann sollte man vielleicht auch darüber nachdenken, das Gummi, ich sag immer Gummi, sorry, das Kondom, zwischendrin mal zu wechseln.
Das war nicht von der Seite. Habe ich auch schon mal, ich hatte es echt mal, dass ein Typ ein Kondom zweimal verwenden wollte, ne?
Was?
Wo ich einfach so...
Aber nachdem er gekommen ist, oder was?
Nee, der ist nicht gekommen.
Kurz ausspülen.
Er hat ausgezogen und dann wollte er es wieder anziehen. Ich war so,
was
zur Hölle? Und dann war ich auch so abgetäunt, da wollte ich gar keinen Sex mehr haben. Also einfach so absurd, oder? Also, man denkt immer, die Leute gibt's nicht, aber die Leute gibt's auf jeden Fall.
Das ist ja heftig.
Ja, ich meine, es hat zu so seiner kompletten Körperhygiene gepasst, habe ich dann so festgestellt.
Oh.
Aber... Das war echt, oh Mann, ey. Naja, dazu in einer anderen Folge mehr.
Also wenn man weiß, man könnte theoretisch wilden Sex haben, dann eventuell auch mehr als ein Kondom neben das Bett legen.
Ja, und vor allem auch Gleitgel. Ich dachte früher immer so, das wäre so schon fast peinlich, Gleitgel zu benutzen.
Hab
so
ich auch gedacht,
oh nein, dann denkt natürlich, ich bin nicht feucht genug oder sonst irgendwas. Oder ich muss feucht genug sein. Scheiß drauf, nimm einfach Gleitgel. Und nimm vor allem eins, was einen guten pH-Wert hat, wo deine Vagina danach nicht gleich irgendwie 10 Minuten später einen Pilz kriegt, weil du dich da von innen einmal tapeziert hast. Weißt du, es gibt so Gleitgel, da hast du danach so einen krassen Film da drin, dass du überhaupt keine Flora mehr hast.
Ich glaube, das ist ein guter Punkt auch, dass ein Gleitgel in Kombi mit einem Kondom super ist, weil, ich meine, ich finde, es fühlt sich anders an und es liegt aber einfach daran, dass natürlich dieser Hautkontakt nicht da ist und das ist, glaube ich, auch dieses Ding, wo alle sagen, ja, es fühlt sich aber nicht echt an. Ich finde, wenn man Gleitgel benutzt, ist der Unterschied nicht so doll.
Für uns. Ja. Man muss dazu sagen, also, ich kann dir sagen, ich hatte letztens mit einem Kondom Sex und hatte kein Gleitgel benutzt, war aber so voll, mein fruchtbarer Tag war so mega krass nass. Und ich habe so gemerkt, ich glaube, mein Partner spürt überhaupt nichts gerade, aber für mich ist es ganz cool. Das war echt so. Also ich hätte auch mit einem Dildo Sex haben können, so. Weil klar, wenn sich das so nach Plastik anfühlt, ne? Aber irgendwann schwimmt, glaube ich, der Penis nur noch so in dir, in seinem kleinen Schutzanzug. Und also man darf auch nicht zu viel Gleitgel benutzen.
Ja.
Weil sonst ist es, also ich meine, es ist auch, ich glaube, der Mann schafft es auch, mal ganz kurz dann da einfach abzuliefern, weißt du?
Der schafft es abzuliefern. Aber ich will nochmal echt eine Lanze brechen für Kondome. Es ist einfach, ich weiß, es ist nicht immer geil, es ist nicht immer super romantisch, aber wenn man einen wechselnden Geschlechtspartner hat oder jemanden neu kennenlernt oder so, ey, ganz ehrlich, man muss es machen. Man muss es machen. Ich ich habe es, glaube ich, in diesem Podcast auch schon ein paar Mal erzählt, ich war früher nicht so verantwortungsbewusst und habe mich öfter auch breit quatschen lassen, dass man ein Kondom nicht braucht oder dass man auf jeden Fall, haben wir auch schon drüber gesprochen, ja, ich habe auf jeden Fall gar nichts. Also ich habe mich testen lassen, ich war in der Klinik und habe alle meine Werte durchchecken lassen. Ich weiß bloß nicht, wo das Dokument ist, aber du kannst mir vertrauen.
Vertraust du mir nicht, oder was?
Ja, also ich bin gesund, also Entschuldigung, das würde man noch sehen. Also jeder kennt irgendwie diese Gespräche und man darf sich da nicht reinquatschen lassen. Das ist einfach so krass wichtig. Ich habe so viele Geschlechtskrankheiten bekommen, weil ich kein Kondom benutzt habe. Man umgeht die Scheiße einfach, indem man auf dieses Kondom besteht.
Und apropos Scheiße umgehen, weißt du, was ich auch eine sehr gute Verhütungsmethode inzwischen finde? Das Analverkehr.
Oh ja, ganz großartig. Aber dann bitte die Muschi in Ruhe lassen währenddessen.
Oh Gott, ja, das ist eh absoluter Albtraum, ne? Wenn dann der Penis auch auf jeden Fall nur so in die Nähe meiner Vagina kommt, in die Nähe meiner Vulva, bin ich schon so, Alter. Oder wenn der Finger irgendwo an seinem Penis war und dann bei mir in die Nähe kommt, ey, das wird sowas von krass getrennt, Leute. Ansonsten sofort Pilz. So.
Ja, es geht auch fürs Gummi, ne? Also nur weil ein Gummi drauf ist, ist ja schön, dass er das dann anhat und hin und her wechseln kann, seiner Meinung nach. Für euch ist es dann aber, also wenn ihr zufällig Frauen seid mit einer Vagina, dann bitte nicht mitmachen. Ja. Habe ich auch schon gemacht. Nicht machen.
Nee, es ist nicht geil, nur weil das in Pornos gemacht wird. Es gibt manche Tabus, gibt's auch einfach aus dem Grund. Und da ist der Grund einfach, dass du vielleicht nicht Bock hast, danach dich eine Woche mit einem Pilz rumzuärgern.
Ja, und also generell alles, kann die ganze Flora durcheinander kommen. Ich bitte, glaub mir einfach, ich weiß, wovon ich spreche.
Also ich finde es auch einfach krass eklig.
Ich auch.
Ich finde, es gibt einen Grund, warum wir Menschen nicht aufgestellt sind wie so ein Huhn, wo so alles aus einem Loch rauskommt.
Oh, boah, ey.
Und das soll auch so bleiben.
Oh. Was hast du denn noch auf deiner Liste?
Also ich habe noch auf meiner Liste, dass du noch was auf deiner Liste hast. Und zwar also Verhütung der Zukunft. Würde mich voll interessieren. Kommen wir schon dazu?
Können wir gerne machen. Wir haben eine, wie soll man sagen, reduzierte Zukunft. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe nicht viel gefunden. Ich habe sehr interessante Sachen gefunden, aber nicht viel. Was ich total schade finde, weil ich irgendwie gedacht habe, dass der Verhütungsmittelmarkt in der Pharmaindustrie viel prominenter ist. Habe aber dann mehr Artikel darüber gefunden, dass die Pharmaindustrie sich nicht dafür interessiert, neue Präparate zu finden und auch nicht für Männer, weil diese Akzeptanz auch von Männern nach wie vor gegenüber Verhütungsmitteln oder das Interesse nicht so groß ist. Also der Drops liegt immer noch bei den Frauen. Und das soll weiterhin anscheinend auch so bleiben. Und die Pharmaindustrie ist mächtig und riesengroß. Und die wollen natürlich da investieren, wo sie meiste Kohle rausziehen. Und das ist leider nicht Verhütung für den Mann. Mhm. Es gibt dennoch was ich euch erzählen kann. Es ist, ich nenne es mal die Kapsel. Es gibt ein Unternehmen, das heißt We. Die wollen den Verhütungsmarkt revolutionieren und die haben eine kleine Kapsel erfunden, die vaginal wie ein Tampon eingeführt wird. Und diese Membran, die löst sich auf und lässt ein Gel frei, also in dir drin. Und dieses, das reagiert auf molekularer Ebene mit deinem Zervixschleim.
Ah, okay, also eigentlich wie so ein Hormonpräparat? Nur?
Genau, es ist kein Hormonpräparat. Ja. Es ist so ein bestimmtes Gel und das setzt sich dann quasi in deinem Zervixschleim rein und ist wie so eine Mauer für Spermien. Die kommen dann also nicht mehr rein. Und letzten Endes soll diese Barriere dann einfach über mehrere Jahre anhalten. Und diese Kapsel, dadurch, dass sie sich auflöst.
Ach so, das ist nicht so, dass du es vorm Sex machst, sondern es ist langfristig, über mehrere
Jahre.
Wow, okay.
Genau, oder ich habe jetzt hier irgendwas falsch, verstanden. Aber das ist, ich weiß nicht, ob diese Kapsel einmal in 5 Jahren, das glaube ich nicht. Ich glaube, das ist, du musst das regelmäßig, wahrscheinlich einmal im Monat oder so, in dich einführen.
Okay, aber ist auch noch nicht auf dem Markt, ne?
Nein, die sagen auch, dass das irgendwie noch 4-5 Jahre dauert. Deswegen habe ich kaum was dazu gefunden. Diese Kapsel ist während Sex nicht spürbar, die muss nicht entfernt werden. Das wird irgendwann ausgespült mit deinem Scheidenausfluss Und es ist auch nicht möglich, das irgendwie zu sehen. Auch an dem Schleim nicht. Du kannst selber nicht sehen, ob da jetzt irgendwas hinzugefügt wurde oder nicht.
Wow, das klingt nach einer guten Risikoverhütung. Das ist voll mein Ding.
Also ich finde, es klingt total spannend. Aber wie ihr gerade mitgekriegt habt, man weiß irgendwie noch gar nicht genau, wie das angewandt wird. Ob man das jetzt irgendwie einmal in der Woche oder einmal im Monat da reinstecken muss. Wir werden es in 4 bis 5 Jahren rausfinden. Die sind auf jeden Fall gerade dabei, klinische Studien durchführen zu lassen. Das heißt, es dauert ja auch immer ewig, bis irgendwelche Medikamente auf den Markt kommen. Aber wenn ihr mal Oui, also wie das französische Ja, googelt, dann findet ihr das vielleicht. Genau. Und dann habe ich noch ein spannendes Thema gefunden. Ich habe das dann genannt Pflanzen versus Spermien.
Einfach so ein Blumenstrauß einführen,
weil ich oder? Ich konnte nicht finden, wie diese Verhütungsmethode heißen soll. Ich habe es genannt Pflanzen versus Spermien für Mann und aber auch für Frau. Und zwar wurde rausgefunden, dass Spermien auf das Sexualhormon Progesteron reagieren, das von der Eizelle freigesetzt wird. Und was dadurch passiert ist, ist faktisch, dass die Spermien so eine Art Turbo einschalten, wenn diese Konzentration von diesem Progesteron hoch genug ist. Und diesen Turbo, den brauchen die, um die Eizelle zu befruchten. Und wenn man aber diesen Turbo wegnimmt, dann kann auch keine Befruchtung stattfinden. Und diese
die alle so orientierungslos.
Ich geht auch so, ich weiß nicht wohin. Alarm, ich bin mega langsam und habe nur noch 2 km/h. Ich weiß nicht wohin. Ich stell mir dann mal vor, dass die so einfach im Kreis schwimmen. So. Und was bei dieser Verhütungsmethode halt, dadurch, dass man rausgefunden hat, dass die so krass auf dieses Progesteron reagieren, ist diese Verhütungsmethode hormonfrei und sie ist pflanzlich. Weil, jetzt muss ich nachgucken, man zieht diese Stoffe, die heißen, jetzt wird super wissenschaftlich und super fachlich, dass diese Stoffe Lupeol und Pristimin, diese gewünschte Wirkung, die bringen das mit sich. Und die beiden Stoffe sind pflanzlich und die findet man in diversen Früchten und Baumrinden.
Aha, also einfach mal ein bisschen an einem Baum nagen.
Und in die Scheide stecken. Habt ihr bei Weibers gehört bei dem Podcast. Also wenn ihr verhüten wollt, steckt euch ein bisschen Baumrinde.
Schön uns so über TikTokerinnen aufregen, die so Tutorials machen, wie man Hormonspiralen entfernen kann, aber dann sagen, die sollen an irgendwelchen Baumrinden knabbern.
Toya hat gesagt, man soll sich Baumrinde in die Scheide stecken und schon ist man safe. Genau.
Okay, aber das klingt mega interessant. Aber ich frage mich, ob, wenn das dann langfristig angewandt wird, ja, ob dann irgendwann so langsame Spermien, die normalerweise halt so voll die Loser-Spermien wären, ne,
ja,
dann aus Versehen in so eine Eizelle rein stolpern, weißt du, so orientierungslos wie sie sind, und dann so eine komplett neue Generation an Menschen auf die Welt kommt, weißt du?
Die alle in einem Kreis laufen,
alle
meinst
so,
du?
Ja, so alle so Verlierer-Spermien, die sonst keine Chance hätten. Das wäre so witzig eigentlich.
Und die sehen dann alle aus wie mein Ex-Freund.
Also da gab es einen kleinen Progesteronmangel.
Ach, der war lustig. Oh, Mann, ganz liebe Grüße an alle meine Ex-Freunde. Das war einmal nur ein Gag, den ich machen musste. Ihr seid alle super, ich habe euch alle lieb. Also die meisten zumindest. Also gar keinen. Nee, Spaß. Dieses Verhütungsmittel finde ich tatsächlich mega cool. Vor allem, weil es eben hormonfrei ist. Und hier steht auch, dass man aus diesen Stoffen kann man theoretisch sogar ein Notfallverhütungsmittel entwickeln, das besser wirken soll als die Pille danach. Also man soll es theoretisch auch danach noch nehmen können. Ja, und angeblich wird mit den Ergebnissen dieser Forschung, ich habe immer noch nicht rausgefunden, wie das heißen soll, Pflanzen versus Spermien halt. Das soll innerhalb dieses Jahres, soll es da irgendwie mehr Ergebnisse geben. Es ist aber mittendrin in der Forschung. Deswegen bitte nagelt mich nicht fest für alles, was ich gerade gesagt habe. Das ist richtig Bibel-Style jetzt gewesen.
Ja,
aber ich finde es interessant.
Interessant, ja. Aber weil du gerade gesagt hast, daraus kann so ein Stoff für die Pille danach irgendwie gewonnen werden.
Richtig.
Da habe ich auch noch was gelesen, was ich auch nicht wusste. Man kann sich nämlich anstatt die Pille danach auch eine Kupferspirale oder einen Kupferball, Kupferkette einsetzen lassen, nach einer Befruchtung, damit das sich nicht einnisten kann.
Wie schnell muss ich dann da hinrennen?
Ja, dann musst du sofort.
Setz mir die Spirale ein!
Sofort!
Ach krass.
Weil normalerweise setzt man die ja eher ein, wenn man am ersten Tag der Menstruation ist, einfach weil der Muttermund dann ein bisschen sich öffnet. Aber das geht halt eben auch notfallmäßig, kann aber dann auch ein bisschen mehr wehtun.
Okay.
Ja, ist mir nur so begegnet. Also falls ihr mal euch denkt, so ich habe keinen Bock, die Pille dann nachzunehmen, könnt ihr auch einfach sagen, hier gerne sofort hier kurzen Prozess, Kupferbändchen oder sonst
irgendwas. 72 Stunden ist es bei der Pille danach.
Ja, ne? Bei der Kupferspirale weiß ich nicht, wie schnell die da hinterher geschossen werden muss.
Okay, bitte fragt nochmal Mediziner, eine Medizinerin.
Ja.
Nicht euer, ihr dürft fast euer ganzes Wissen aus diesem Podcast ziehen, aber den Rest eventuell nochmal ein paar Fachleute mit einbeziehen. Ich habe ein letztes Zukunftsding gefunden, was theoretisch für eine visionäre, für ein visionäres Verhütungsmittel in Frage kommen könnte. Und zwar ist es ein magensäureresistenter Kunststoff. Klingt jetzt für mich erstmal weird, ehrlich gesagt, aber
klingt eigentlich genau das nach dem, also nach was man eigentlich nicht mehr haben will auf der Welt.
Genau, wurde an Schweinen getestet. Ist auch nett, ne? Den Schwein erstmal ein bisschen Plastik reinsetzen. Hier, werden gar nicht mehr schwanger. Das ist auch wie eine Art neuartige Pille. Das ist aber ein Prototyp, der auch anscheinend auch noch nicht an Menschen getestet wurde. Und der besteht auch aus einer Gelatinekapsel. Und jetzt kommen wir, ich hatte in der letzten Folge von einem Stern gesprochen. Mhm. Es gibt keinen Drahtstern, aber in dieser Gelatinekapsel ist ein zusammengefalteter Stern aus zwei magensaftresistenten Kunststoffen, die mit synthetischen Gestagen beladen sind. So. Und über diese Zusammensetzung dieser Kunststoffe kann die Freisetzung des Verhütungsmittels und diese Dosierung gesteuert werden. Also dieser Stern entfaltet sich quasi im Magen. Wir haben bisher ja lauter Verhütungsmittel für die Frau kennengelernt, die in der Gebärmutter eingesetzt werden. Dieser Stern entfaltet sich im Magen und die Kapsel löst sich dann logischerweise auf. Die wird ja vom Magensaft dann zersetzt und dann ist der ganz so aufgeklappt und
hat man auch keinen Hunger mehr.
Der ist dann so groß, dass er nicht mehr durch den sogenannten Magenpförtner in den 12-Fingerdarm geschoben werden kann und deshalb im Magen bleibt. Stelle ich mir total crazy vor. Hast du so einen Stern im Bauch?
Ja, aber sorgt das nicht dafür, dass du dann weniger isst? Das will ich mir auch irgendwie nicht nehmen lassen.
Ach, da steht es nichts drüber. Hier steht, dass Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen, möchte ich hinzufügen, konnten in diesen Tierexperimenten zeigen, dass dieses Zeug eben 3 Wochen lang gleichmäßig abgegeben wurde und die Konzentration im Blut gereicht hat, um quasi zu beweisen, dass man keine nicht mehr befruchtet werden
kann.
Was
ist der Vorteil? Ich meine, du findest es nicht mehr? Wird es irgendwann abgebaut?
Ja, das ist eben genau das Ding, dass damit das benutzt werden kann, muss dieser Stern sich am Ende des Monats auflösen.
Ah, okay.
Also das ist quasi diese Forscher müssen also als nächstes einen Mechanismus entwickeln, dass diese Kunststoffe gezielt zerlegt werden.
Also die magensaftresistenten Kunststoffe.
Genau, also ganz toll, dass ihr magenresistenten Stern entwickelt habt, der sich nicht auflöst. Und dann ist das nächste Problem, man muss versuchen, dass der sich auflöst. Ist bestimmt ganz toll chemischer.
Ist Chlorex hinterher,
genau,
weißt du?
muss man dann trinken.
Oh Gott, mach das bitte nicht, das war ein Witz.
Genau, aber die arbeiten quasi daran, dass dieser Kunststoff durch einen anderen Stoff quasi dann zersetzt wird nach 3 Wochen oder was und der soll dann ganz normal über den Darm ausgeschieden werden.
Kennst du diese Leute, die einfach ein bisschen viel kiffen und dauernd so mega krass coole Ideen haben, aber die nie durchdacht haben? Ich finde, das klingt voll nach sowas.
Es wäre geil, wenn ich mir das einfach ausgedacht hätte.
Ja, es muss sternförmig sein und es darf sich nicht auflösen und dann irgendwie 30 Millionen Euro reingeballert in die Forschung und dann so, ja und jetzt? Was machen wir jetzt mit dem Stern?
Ja, ich glaube, das hat auch irgendwie echt einen Grund damit, dass es noch nicht an Menschen ausprobiert wurde, weil es scheint ein Problem zu sein, dass der Magen ist ja ein Organ, das sich viel bewegt, auch dadurch, dass du natürlich Nahrung zu dir nimmst. Und in diesen Tierexperimenten sind halt schon so Teile von dem Stern einfach abgebrochen. Die wurden dann durch den Darm ausgeschieden. Aber dadurch wird dann halt dann wieder die Menge des Wirkstoffs irgendwie reduziert und damit die Wirkung dieser Pille reduziert und letzten Endes ist das jetzt vielleicht das Zukunftsmodul, das mich jetzt nicht so interessiert, wo sie vielleicht die paar Euros woanders reinstecken sollten. Ich fand am interessantesten, ehrlich gesagt, dieses pflanzliche Verhütungsmittel, Pflanzen versus Spermien. Aber auch da, wir sind da noch nicht weit. Und mehr habe ich tatsächlich auch nicht gefunden, was ich total ernüchternd fand. Du hast noch was?
Ja, für Zukunftsverhütung. Und zwar kommt die sogar aus Deutschland. Ich glaube sogar von einem Franken.
Also die Franken, die haben die besten Ideen.
Weiß ich gerade nicht, ob er Franke ist, aber er heißt Clemens Bimek und der hat einen Schalter erfunden. Da hatte ich, glaube ich, auch schon mal mit Paula Lambert drüber gesprochen, als sie zu Gast war. Und der Schalter, der soll in die Samenleiter eingebaut werden, so dass man das dann an- und ausschalten kann. Ob da Spermien durchballern oder nicht.
Also ich kann vorm Sex quasi einen Schalter drücken und sagen, jetzt habe ich keinen Bock auf eine Befruchtung.
Ich kann mir vorstellen, dass das nicht direkt vorm Sex möglich ist, weil da können ja immer noch ein paar Spermien abhängen dann.
Ach so.
Weil zum Beispiel, wenn man eine Vasektomie durchführt, dann dauert das so 15 bis 20 Samenergüsse, bis das wirklich spermienfrei ist, das Ejakulat. Also denke ich eher, es ist auch schon ein bisschen was Längerfristiges.
Ganz kurz, hast du schon mal Sex gehabt mit jemandem, der eine Vasektomie hatte?
Ja.
Sieht das Spermien?
Nein, wir sind sehr professionell beim Vasektomobil.
Also das Tolle ist, bei welchem Vasektomie, Leila testet danach, ob die Vasektomie erfolgreich war. Und zwar genau, wie lange dauert es? 23 Mal.
Nein, 15 bis 20
15
Mal.
Bis 20 Mal. Leila sitzt dann so eine Stunde neben dir und holt dir einen runter.
Oh Gott.
Das ist alles abgezapft wohl.
Ja, da ist der Penis mit abgezapft, glaube ich, nach 15 Mal, ich weiß nicht.
Oh.
Nee, aber deswegen kann ich mir halt vorstellen, dass, achso, du wolltest gerade was anderes fragen, ne?
Ja, sieht das anders aus, das Sperma?
Komplett normal. Also es sieht ganz genauso aus. Es kann manchmal ein bisschen glasiger aussehen, aber du merkst keinen Unterschied, ne?
Also was man sieht halt nicht die ganzen Spermien rumschwimmen, wie sonst. Nee,
ja, die sieht man nicht, leider. Sonst sieht man die ja sehr extrem.
Wie bei so Urzeitkrebsen.
Mit ihren kleinen Fallschirmchen.
Ja.
Das wäre so geil. Urzeitkrebse, wenn man einfach so ein Spermium-Terrarium hat.
Weißt du, was mir gerade, tut mir leid, dass ich so abdrifte, was ich mir gerade vorstelle, dass so voll der Skandal rauskommt, so ein paar Jahren, dass in diesen ganzen Ips-Heften, dass diese Urzeitkrebse, dass das nie gegeben hat.
Dino-Sperma.
Das ist einfach nur getrocknetes, pulverisiertes Sperma. Und dann schütten die Kinder so das Pulversperma ins Wasser. Mama, guck mal, die sind aber süß. Du hast auf den Ips-Heft nochmal so Bilder von denen.
Das wäre so geil, wenn das Dino-Sperma wäre.
Nee, Menschensperma wäre doch geil.
Dino-Sperma. Dino-Sperma finde ich viel cooler.
Oh, ich finde Menschensperma geil. Einfach so pulverisiert. Sperma. Naja, okay, dann habe ich das jetzt auch, kann mir das auch klären.
Aber also dieser Schalter, der ist auf jeden Fall, da haben die Leute große Hoffnungen, dass das funktioniert. Aber ja, es ist halt auch nach wie vor.
Wo nicht, ist die denn, dieser Schalter? Ist der außen oder innen?
Also der.
Wie bediene ich den denn?
Also es ist ein Ventil eigentlich, ne? Also die nennen das halt Schalter, aber es ist eigentlich ein Ventil. Und das Samenleiterventil, das wird halt rechts und links an beide Samenleiter im Hodensack implantiert. Und der Eingriff soll etwa 30 Minuten dauern und auch ambulant sein, also ähnlich wie bei einer Vasektomie.
Mhm.
Und dann kann von außen durch Ertasten des Schalters selbstständig entschieden werden, ob Samen durch das Ventil kommen oder nicht. Also im geschlossenen Zustand ist der Mann steril und das kann ein Leben lang im Körper bleiben.
Aha. Aber da stelle ich mir dann aber ja auch die Frage, du hast es selber angesprochen, manchmal sind noch so ein paar Spermien, die sind vielleicht noch vorne schon in der Eichel drin quasi und warten nur rausgeschossen zu werden. Und wenn du dann, das ist ja wie beim Wasserhahn, wenn du den zudrehst und aufmachst, kommt da auch trotzdem ein bisschen Wasser raus. Weißt du, was ich meine?
Ja, also ich habe mich damit auf jeden Fall noch nicht hundertprozentig auseinandergesetzt. Aber was ich halt als Problem sehe, ist, dass es halt von außen so einfach bedienbar ist und also je mehr Verantwortung man da irgendwie hat,
ja,
weißt du, also, oder dass man halt beim Sex irgendwie drankommt auf einmal so.
Ich explodiere
wie so eine Fontäne. Ja, also man sieht es ja nicht, ne? Man sieht nicht, wie, also den Unterschied von Sperma mit Spermien und einfach nur Ejakulat, man sieht das nicht.
Ja.
Und deswegen, keine Ahnung, vielleicht bist du vor 2 Tagen an den Knopf gekommen und hast jetzt da irgendwie noch Spermien drin oder sonst irgendwas. Also ich finde es ein bisschen unsicher, aber es ist, die Zulassung steht noch aus und ich denke mal, dass sie sich vorher mit allen Problemen befassen werden. Ich weiß nicht, also.
Oh, diese ganze Scheiße für Männer ist so kompliziert und ich glaube, die machen das extra.
Ja, man kann ja auch mal sagen, es gibt ja auch die unsicherste Methode der Welt, jahrelang praktiziert von mir.
Rausziehen.
Rausziehen, genau. Und man muss aber auch sagen, dass der Pearl-Index von rausziehen bei richtiger Anwendung tatsächlich nicht unbedingt höher ist als bei zum Beispiel Diaphragma oder Femcap, ne?
Okay, was ist mit dem Lusttropfen am Anfang?
Ja, der kann halt da sein, aber also ich weiß nicht, als ich befruchtet wurde, gab es keinen rausziehen, kann ich dir sagen. Und ich kenne, ja, okay. Ich habe mal gehört. Nein, aber
also
so.
Also ich ziehe immer raus.
Nee, aber weißt du, ich kenne niemanden, der durch einen Lusttropfen schwanger geworden ist. Aber es ist natürlich trotzdem keine sichere Verhütungsmethode.
Nee, vor allem, ganz ehrlich, da gehört auch wieder so wahnsinnig viel Vertrauen gegenüber einem Menschen dazu, vergesst einmal, was wir gesagt haben, rausziehen gilt nicht.
Nee, das geht nicht, auf jeden Fall.
Aber was ist mit diesem Gel? Du hast doch mal fast von einem Spermagel
ja,
auch erzählt.
Ja, ich dachte, du würdest das machen, deswegen habe ich es dir geschickt, aber ich kann es dir gerne sagen. Und zwar habe ich so ein paar Influencers gesehen aus Amerika, die Werbung gemacht haben für ein Gel, das Spermien abtötet.
Und wo schmier ich das hin?
Das sieht eigentlich so aus wie, kennst du das, wenn man so Sodbrennen hat und so Magensäure hat und dann hat man so kleine so Sachets mit so einem Gel drin,
ja,
die man sich so
ja
oral einführt. So sieht das aus, aber halt für unten.
Aber als die Frau muss ich das wieder reindrücken.
Genau, die Frau macht sich das, fügt sich das ein, schmiert sich damit irgendwie, also so ähnlich wie eine Milchsäurekur, glaube ich, führt man das einfach unten rein und dann soll das halt eben helfen, die Spermien abzutöten. Es ist nicht in Deutschland bis jetzt angekommen, aber ich denke mal, wenn das in Amerika zugelassen ist, wird das bald rüberkommen.
Mhm.
Es hat ein paar Nebenwirkungen. Es ist nicht, ich glaube, man ist anfälliger für Pilze zum Beispiel
ja
dann danach und so. Es zerstört halt so ein bisschen oder es stört die Vaginalflora. So rum kann man das, glaube ich, sagen. Und je nachdem, wie empfindlich man ist, ich habe zum Beispiel Phasen, da habe ich gefühlt gar keine Flora und wenn ich mir dann noch so ein Gel reinhauen würde, da würde gar nichts mehr danach passieren.
Boah, würde ich mich auch nicht trauen, ehrlich gesagt. Was ich mich jetzt irgendwie frage, nach diesen ganzen Sachen, die wir jetzt hier rausgefunden und gelesen haben und besprochen haben, warum schluckt der Mann nicht einfach eine Pille, die die Spermien Gugu machen?
Ja, und da gab es ja viele Forschungen zu. Die Pille für einen Mann, die wurde ja auch schon entwickelt und wurde in Studien getestet, aber die Männer hatten Nebenwirkungen, so wie Stimmungsschwankungen, Kopfschmerzen.
Oh nein, die Armen.
Ja, und dann wurde das wieder abgebrochen.
Was, die hatten Stimmungsschwankungen?
Ja.
Das kenne ich ja gar nicht von der Pille.
Mhm, surprise, die Effekte waren halt nicht besser als die der Pille für Frauen oder Menschen mit Uterus, deswegen hat man das dann wieder beendet.
Aber das ist ja genau das, was ich meinte, das ist mich halt so, das ist irgendwie so desillusionierend zu wissen, dass diese ganzen Verhütungsmethoden, die werden eigentlich alle nur für Frauen gemacht und die Pharmaindustrie hat eigentlich überhaupt gar kein Interesse, Männer da so riesengroß einzubeziehen, weil die das wirtschaftliche Interesse da nicht groß genug ist.
Es ist natürlich auch ein langer Weg, jetzt Männern zu erklären, dass sie sich auch an Verhütungskosten beteiligen sollen, zum Beispiel. Viele machen das schon. Ich kenne viele Männer, die sich in einer heterosexuellen Partnerschaft irgendwie an den Verhütungskosten zu 50% beteiligen, was ich finde, sollte einfach selbstverständlich sein. Aber es ist eben noch nicht so dieser Zugzwang da,
ja,
dadurch, dass halt der Ball immer noch so sehr krass auf Frauenseite oder Uterusseite liegt. Und da jetzt den Männern zu erklären, dass sie sich darum kümmern sollen, dass sie regelmäßig auch zum Urologen oder Urologin sollen, was sie halt vorher vielleicht auch nicht gemacht haben, außer wenn irgendwas juckt oder ganz schlimm aussieht. Ja, weil wir Frauen, wir gehen einfach jedes Halbjahr
ja
zum Gynäkologen oder zur Gynäkologin. Und bei Männern kenne ich das nur so, wenn es wirklich ganz schlimm ist alles. Ne? So, okay, oder oder wenn halt die Partnerin dann sagt, ja, ich war beim Frauenarzt oder bei Frauenärztin, hab Chlamydien, du musst jetzt auch dahin gehen.
So. Ja, ja, ja.
Aber ich kenne niemanden, der sagt, ach ja, einmal im halben Jahr gehe ich mich einfach durchchecken lassen, um sicher zu gehen, dass alles okay ist. Kenne ich niemanden. Vielleicht gibt's die auch, aber ich kenne sie nicht. Und deswegen, das ist ja so eine komplette Umstellung eigentlich, dass man damit dann erstmal anfangen muss, sich dann irgendwie dann auch noch ein Präparat vielleicht holt, was Nebenwirkungen hat, ne? Und man bezahlt dafür. Ja. We got a long way to go.
We got a long way to go. Und ich habe heute erst im Radio gehört, wieder, dass laut Studien wurde ausgerechnet, dass dass quasi der Status der Gleichberechtigung von Frau und Mann ungefähr in 100 Jahren erreicht ist.
Oh, cool.
Ja,
ja, also schade für unsere Kinder, dass sie es nicht mehr erleben werden.
Meine Kinder? Ja, die werden noch 120, mindestens. Ja, ich nicht. Ich erlebe das nicht mehr. Ich glaube aber, dass dieses Thema der Verhütung eben leider sehr doll damit verkettet ist, mit dem Drang der Gleichberechtigung, und vorher wird einfach gar nichts passieren. Ah, wir müssen es halt leider bis da ein bisschen selber in die Hand nehmen oder die Menschen mit Spermien in sich dazu zwingen und sie erziehen, bilden. Tja, bleibt uns nichts anderes übrig. Oder einfach keinen Sex haben. Oder einfach sagen, nee, dann verpiss dich einfach.
Ja, finde ich auch nicht so schlecht. Also mich stört das aber auch nicht, irgendwie im Monat mal so 10 bis 14 Tage einfach zu sagen, nö, jetzt nicht. Ne?
Ja.
Ich weiß nicht, da kann man sich auch wieder auf andere Sachen konzentrieren und so. Ich finde, sonst ist das auch immer so ein bisschen Thema in der Partnerschaft, also in manchen Partnerschaften.
Ja.
Also ich finde das ganz geil, mal so eine kleine Pause einzulegen. Und ich finde das dann auch okay, wenn man sagt, ja, nee, da läuft jetzt halt gar nichts.
Ist auch in Ordnung.
Ja.
Könnt ihr selber entscheiden. Ich bin gespannt, was ihr aus diesen Folgen mitgenommen habt. Ihr könnt uns gerne schreiben, was ihr für Verhütungsmittel anwendet, was eure Erfahrungen vielleicht damit sind, was gut, was schlecht war, was euch vielleicht überrascht hat. Vielleicht kennt ihr ja auch Verhütungsmittel aus der Zukunft, weil ihr zufälligerweise aus der Zukunft seid. Ich habe nicht mehr gefunden als das. Ihr seid vielleicht besser recherchiert als ich. Würde ich mich freuen, was zu lesen.
Ja, ich find's auch cool, wenn ihr uns unter den aktuellen Beitrag auf Instagram, wenn es euch nicht unangenehm ist, postet, was eure Lieblingsverhütungsmethode ist.
Genau. Auf Instagram einfach Vibers, @Vibers, und wenn es euch dann doch unangenehm ist, dann schreibt uns einfach eine DM, eine Private Message, und dann können wir den Namen und das Bild natürlich wegmachen.
Okay, genau. Cool.
Bis nächste Woche.
Bis dann. Tschüss.